Podcast Freiburg.
Hallo, bevor es losgeht mit der heutigen Folge, eine kurze Info zum Anfang. Wir haben in den ersten Minuten ein paar Technikprobleme auf einer Spur. Das legt sich nach so gut 10 Minuten, daher jetzt vielleicht alle Audiophilen einfach ein bisschen Geduld. Ansonsten, wer jetzt meine letzte Aufnahme aus dem Exil gut überstanden hat nach dem Wolfsburg-Spiel, wird jetzt auch damit keine Probleme haben. Genau, aber das vielleicht ein bisschen Zeit geben am Anfang. Die heutige Folge zum Buch Spielball der Ideologie, der SC Freiburg in der Zeit des Nationalsozialismus, ist in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Vereinsgeschichte entstanden. Laura, die durch die Folge führt, stellt unsere Gäste auch gleich nochmal vor. Ich wollte nur am Anfang schon mal darauf hinweisen, der AK Vereinsgeschichte führt in Freiburg regelmäßig Veranstaltungen durch, wirklich auch großartige. Jetzt allein dieses Jahr gab es zum Beispiel schon die zwei Veranstaltungen zur Geschichte der SC-Frauen, die eine mit dem Fanprojekt zusammen, anlässlich vom 50-jährigen Jubiläum. Und vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, der Arbeitskreis ist jetzt kein Vereinsgremium oder so, sondern das ist ausschließlich das ehrenamtliche Projekt von SC-Fans. Und gerade angesichts des jetzt insgesamt geringen Interesse von gerade den Vereinsgremien an der eigenen langen Geschichte vom SC vor dem Bundesliga-Aufstieg der Männer, bin ich sehr froh, dass wir so ein Level an Fan-Engagement haben in diesem Bereich. Ich glaube, von sowas lebt ein Verein und da ist sicherlich sogar noch mehr möglich. Dementsprechend, ihr könnt dem Arbeitskreis Vereinsgeschichte folgen auf Instagram oder Blue Sky. Dort jeweils unter dem Handle SC-Geschichte. Alles zusammen ohne Punkt und Komma. Oder ihr schreibt eine Mail an scgeschichte@gmail.com. Verlinke ich auch alles nochmal in den Shownotes. Und damit übergebe ich das Wort an Laura.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 377. Episode des Podcast Freiburg. Heute sprechen wir über ein eher ungewöhnliches Thema. Und zwar besprechen wir heute das 2024 erschienene Buch Spielball der Ideologie, der SC Freiburg in der Zeit des Nationalsozialismus. Ich bin Laura, ihr kennt mich aus diversen Spieltagsfolgen, sowie die Folge zum Handlungskonzept und das Interview mit unserer Stadionsprecherin Julika Goldschmidt. Ich bin aber nicht alleine. Vor mir, neben mir sitzen Dr. Medjan Berg, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied im AK Vereinsgeschichte und beim SC Freiburg, Fördermitglied Freiburger Fußballschule und SC-Fan seit der Saison 77-78. Hallo Jan.
Hallo.
Und Dr. Silvio Fischer. Silvio hat in Freiburg Mittelaltergeschichte promoviert. Er arbeitet jetzt im IT-Projektmanagement, ist seit 2013 regelmäßig bei Heimspielen und seit 4 Jahren bei Synthesia, Auswärtsfahrer und Verantwortlicher für die Südseiten. Außerdem ist er Gründungsmitglied vom AK Vereinsgeschichte. Hallo Silvio. Damit wir weiterhin solche Themen machen können, die sonst nirgends einen ausführlichen Platz finden, unterstützt uns weiterhin gerne über PayPal oder über Patreon. Ihr findet die Links dazu in den Shownotes. So, um jetzt auf das eigentliche Thema einzugehen, wir besprechen heute das Buch Spielball der Ideologie, der SC Freiburg in der Zeit des Nationalsozialismus. Wir haben die Folge ein bisschen untergliedert in verschiedene Teile. Wir werden jetzt gleich über das Buch an sich sprechen. Danach gibt es eine kleine Zusammenfassung und dann gehen wir auf die Stärken und Schwächen ein und zum Schluss besprechen wir, wie es weitergeht, was wir aus dem Buch mitnehmen. Genau, im Januar 2020 gab es eine Veranstaltung 1904 Zeit für Geschichte zum SC Freiburg im Nationalsozialismus zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung mit Forschungsergebnissen von Uwe Schellinger. Ihr kennt Uwe Schellinger als unseren Vereinsarchivar und auch vom AK Vereinsgeschichte. Damals hat das Buch für viel Aufsehen gesorgt und es war der Startpunkt für die ausführliche Studie. Jan, gab es denn damals schon in AK Vereinsgeschichte, beziehungsweise hat jemand von euch die Anfänge der Entwicklung bereits mitbekommen?
Ja, wir beide sind Gründungsmitglieder im Arbeitskreis Vereinsgeschichte. Der Arbeitskreis hat sich aber erst im Juni oder Juli 2022 gegründet, auf Initiative vom Uwe Schellinger hin. Also das war quasi noch vor unserer Zeit und Wir haben, also ich bin auf den Arbeitskreis aufmerksam geworden durch die Stadtführung vom Uwe Schellinger. Und dann gab es eine Ausfahrt nach Grafneck zusammen mit der Freiburger Hilfsgemeinschaft und den Omas gegen Rechts. Da hat mir dann der Simon Albrecht vom Fanprojekt gesagt, dass der Uwe dieses Projekt plant, Arbeitskreis Vereinsgeschichte. Und da der Uwe auch gerade dabei war, habe ich ihn direkt angesprochen und ein paar Wochen später haben wir uns dann tatsächlich auch das erste Mal getroffen. Vorher gab es mal einen Stammtisch, da weiß aber irgendwie niemand so recht, außer dem Uwe, was da tatsächlich war. Und es gab immer wieder Interessierte, die aber vielleicht auch eher ein bisschen privat geforscht haben. Aber so ein Zusammenschluss, wie wir es jetzt machen, gemeinsame Veranstaltungen und sowas, das gab es im Vorfeld, glaube ich, noch nicht.
Okay, also kann man schon sagen, dass ihr das Buch von Anfang an mit begleitet habt?
Nee, wir haben es nicht begleitet. Das wurde ja an ein Büro vergeben.
Ja.
Und wir haben nur von dieser Vergabe erfahren. Es gab einen Beirat zu dieser Studie. Da war der Uwe auch mit drin. Aber wir haben inhaltlich keinerlei Informationen über dieses Buch gehabt bis zur Veröffentlichung.
Ja, jetzt, wo du das nämlich dann auch ansprichst mit dem Büro, das Projekt wurde nämlich an das Büro Zeitlupe für Unternehmens- und Stadtgeschichte vergeben. Der Dr. Robert Neissen, der eben unter anderem dieses Buch geschrieben hat, der ist dort der Leiter des Geschichtsstudios. Er hat einen Ruf für ähnliche Projekte in der Region für Firmen und Kommunen. Das Buch wurde aber auch von Andreas Lehmann geschrieben. Noch kurz ein paar Facts. Das Buch ist 2024 erschienen im Herder Verlag, kostet 25 Euro und ist zu erwerben in Freiburg in den Bücherläden. Ich habe es noch nicht im Umland gesehen, aber in Freiburg kann man es zum Beispiel beim Rombach kaufen.
Und im SC-Fanshop kriegt man es auch.
Im SC-Fanshop kriegt man es auch. Perfekt. Jetzt ist ja das Thema NS-Zeit schon 80 Jahre her. Auch die Beauftragung war dann im Kontext zur NS-Zeit 80 Jahre her. Silvio, wie wichtig findest du es, dass man die Aufarbeitung jetzt dennoch gestartet hat?
Also die Aufarbeitung geht ja schon sehr lange. Also die Aufarbeitung der NS-Zeit in Deutschland hat eine lange Tradition. Das ist auch richtig und wichtig. Wir sind auch natürlich nicht die Ersten, die ihre Vereinsgeschichte unter diesem Aspekt unter die Lupe leben lassen. Also Beispiele gibt es zahlreiche, allen voran. Der FC Bayern, Nürnberg, Schalke, die haben alle schon solche Studien anfertigen lassen. Und das ist auch gut, weil ich finde, so ein Fußballverein, der ja ein gewisses Kontinuum darstellt und der auch heute vielen Leuten was bedeutet, ist ein schönes, ein gutes Anschauungsbeispiel für die Mechanismen, die da am Werk sein können und die ja leider auch heute wieder zu beobachten sind in ganz vielen Bereichen. Man muss sich ja nur ein bisschen in der deutschen und europäischen Politik und Öffentlichkeit umschauen. Deswegen ist es natürlich wichtig, das zu tun, und es ist auch gut, dass der SC das angegangen hat. Wie gut das passiert ist, darüber können wir uns ja heute unterhalten. Wichtig finde ich es auf jeden Fall.
Jan, hast du noch eine Meinung zu der Frage?
Ja, ich finde, es sind schon einige Parallelen in der Geschichte zu erkennen zwischen der Weimarer Republik und der aktuellen Situation mit dem Erstarken extremistischer Kräfte. Und ich finde das schon auch wichtig, dass der Sportclub mit seiner Strahlkraft als Bundesligaverein und seiner Reichweite auch die Aufarbeitung seiner NS-Zeit in Angriff nimmt.
Ja, das finde ich auch wichtig. Das finde ich auch gut, dass man das gemacht hat und auf jeden Fall auch gar nicht beschönigt hat, was schlussendlich irgendwie aus dem Buch dann das Fazit war. Welche Ziele sollte man eigentlich durch so eine Studie erreichen und was sollten wir daraus lernen?
Also ich würde mich jetzt eher an den Zielen, die die Studienautoren sich selbst gesetzt haben, erstmal orientieren, weil das ist ja quasi die Grundlage, wie die ihr Buch aufgebaut haben und wie wir es dann eben auch bewerten. Ich glaube, dass vielleicht die nächsten Jahre dann auch nochmal zeigen werden, was dieses Buch alles an Lücken hat oder welche Hypothesen dann noch zu überprüfen sind. Aber erstmal würde ich mich eher tatsächlich auf die Fragestellung im Buch fokussieren. Und das sind ganz konkret, wie ist das Verhalten der Funktionäre und Spieler in den Jahren der NS-Diktatur zu bewerten? Waren die Motive eher eine ideologische Identifikation oder eine Anpassung zum Zweck der Selbstbehauptung? Also war das eine intrinsische Motivation aus Überzeugung heraus, dass der SC sich hat gleichschalten lassen? Oder quasi zwanghaft bestand ein Zwang, sich gleichzuschalten, um nicht komplett unterzugehen? Und die dritte, ich habe es ein bisschen eingedampft, ja, die dritte größere Fragestellung ist dann, wie kann der SC Freiburg vergleichend in das Gesamtbild des deutschen Fußballs in dieser Zeit eingeordnet werden? Also diese drei Fragen. Einmal das Verhalten der Akteure, die Motive und die Einordnung in das Gesamtbild des deutschen Fußballs damals.
Ja, und ich glaube, was noch dazu kommt, ist, dass das steht ja auch drin. Es entwickeln sich ja, wenn man eben diese Aufarbeitung nicht vornimmt, auch gewisse Erzählungen und Mythen über den Verein und sein Verhalten zu dieser Zeit. Und das war bis jetzt eher so die Erzählung, dass der SC ja ein widerständiges Element war in der NS-Zeit, dass es da auch konkrete Protestaktionen mit Steinewürfen auf Hitler gab. Und was dann der Erzählung nach, das stimmt nicht, das wird ja auch sehr gut aufgearbeitet und dekonstruiert, dass das schlussendlich dann dazu geführt hat, dass man dem SC sein Stadion weggenommen hat. Das stimmt nicht. Und das ist auch wichtig, dass man solchen Erzählungen dann mit wissenschaftlicher Arbeit auf den Grund geht.
Danke für eure kurze Zusammenfassung der Ziele der Studie. Ich würde jetzt einfach kurz das Buch zusammenfassen für alle, die es nicht gelesen haben, damit sie auch uns weiter gut folgen können. Es beginnt mit einem Prolog und einer emotionalen Einleitung. Und zwar zu Hans Baumgart, aka der Vollstrecker. So wurde er nämlich genannt. Hans Baumgart war nämlich ein entscheidender Teil in dieser NS-Zeit. Er hat auch wohl Menschenleben auf dem Gewissen. Das Buch beginnt dann mit der Gründungsgeschichte des SC im Stadtteil Stühlinger. Es wird ein großer Augenmerk auf die Entwicklung in der Weimarer Republik gelegt, also zum Beispiel Probleme rund um das Finden eines Stadions, die ersten sportlichen Erfolge. Und dann beginnt dann die NS-Zeit, die Gleichschaltung des Vereins, Umgang mit den verbliebenen Juden im Verein, finanzielle Abhängigkeit von der Stadt und die Stadionfrage. Es gibt Erzählungen von internationalen Reisen des SC, vor allem in der Weimarer Republik, aber auch in der NS-Zeit. Und es wird ein großer Augenmerk auf die Auswertung des Vereinsmagazins gelegt. Silvio, kannst du uns eine kurze Einschätzung zum Buch geben?
Ja, dann kann ich gerne machen. Da muss man, glaube ich, noch mal drüber sprechen, wie dieses Buch entstanden ist. Das ist eine Auftragsarbeit. Also der SC ist zu diesem Zeitlupe Leitung vom Herrn Dr. Neissen gegangen und hat dieses Buch bestellt. Und dann wird da quasi ein Budget festgelegt und auch eine Deadline gesetzt, wenn man sich mal da den Zeitverlauf anschaut. Ich glaube, die Beauftragung war im Dezember 22 und erschienen ist, das habe ich gerade vorher nochmal nachgeguckt, im November 24, also knapp am Ende des Jubiläumsjahres. Das sind 2 Jahre, das ist für so eine Studie sportlich. Das ist aber auch machbar, weil so ein Geschichtsbüro, da arbeitet ja nicht einer allein. Also der Herr Neissen hat da ein Team aufgestellt, das wird hier auch nochmal erwähnt, die hatten Leute, die recherchiert haben und haben da quasi im Teamwork dieses Buch erstellt. Das musste ziemlich schnell gehen und man hätte das Buch sicher besser machen können, dahingehend, dass man noch mehr Quellen hätte auswerten können und auch, dass es handwerklich, also da können wir gleich noch drauf eingehen, ein bisschen besser gestaltet hätte werden können, wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. Also wenn dieses Jubiläum kam, dann nicht von ungefähr rein, bis zur Seite vielleicht ein bisschen früher aktiv werden können. Also wenn mehr Geld bezahlen, sodass das Büro mehr Mitarbeiter hätte mit einstellen können. Alles in allem finde ich es ein wichtiges Buch. Und ich finde auch, dass jeder SC-Fan es gelesen haben sollte. Nicht zuletzt, weil damit auch einfach ein überfälliges Projekt jetzt realisiert wurde. Das hätte man, wie gesagt, auch schon früher angehen können. Alles in allem finde ich es in Ordnung. Es hätte besser sein können, als es ist, aber gerade so, wie es da liegt jetzt, ich habe es jetzt auch gleich nochmal gelesen letzte Woche, ist es schon.
Jan, teilst du da die Auffassung von Silvio?
Ja, absolut. Ergänzen könnte ich noch, dass ja grundsätzlich die Initiative vom Verein zu würdigen ist, so eine Studie in Auftrag zu geben. Man kann sich natürlich auch fragen, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen spät, weil andere Bundesligisten waren da schon auch etwas früher dran. Einen großen Vorteil dieser Studie finde ich, dass Akten, die bisher noch nicht gesichtet wurden, jetzt recherchiert worden sind. Das sind einmal die FT-Akten vom Sportclub und die Akten vom französischen Außenministerium in Paris. So, und ja, man könnte es auch andersrum sehen, wie Silvio, ja, dass die Studie in extrem kurzer Zeit realisiert wurde. Das ist erstmal für mich eine Leistung. Hat natürlich auch einen Preis. Und man konnte sie auf letzten Drücker im Dezember 2024 noch im Jubiläumsjahr veröffentlichen. Kann man natürlich auch sehr diskutieren, musste das denn wirklich sein?
Ja, ich verstehe, wo du daherkommst. Es wirkt so ein bisschen, also dass man die Aufmerksamkeit dann einfach so ein bisschen ablenken möchte, dass der Verein dann halt, weiß ich, da auch irgendwie dann einfach dann gesagt hat, ja, das Jubiläum ist jetzt halt wichtiger, als auf dieses Buch einzugehen. Oder bin ich da jetzt völlig falsch?
Nee, ich glaube eher, dass dieses Projekt als Teil des Jubiläumsjahres gesehen wurde und es musste noch 2024 veröffentlicht werden. Und dadurch auch ein enormer Zeitdruck.
Ah, okay. Ja,
sowohl auf die Autoren wie auch auf den Verlag, wie auch auf diejenigen, die eventuell da noch die Fahnen Korrektur gelesen haben oder wie auch immer. Ja, also da war dann schon ziemlich Druck auf dem Kessel.
Was man vielleicht bei so Beurteilungen von historischen Arbeiten natürlich auch noch beachten muss, ist die Quellenlage. Jan hat es schon gesagt, da wurde einiges Neues aufgetan. Da hätte man sicher auch noch mehr gefunden mit ein wenig mehr Zeit, mehr Aufwand. Und so stützt sich das Ganze halt eben hauptsächlich gerade am Anfang im Teil zur Weimarer Republik auf die Vereinszeitschrift, die SC Rundschau, die über lange Zeit regelmäßig erschienen ist. Das kann man machen. Das ist auch eine gute Quelle, finde ich, weil das ist ja so ein Organ, was sich an verschiedene Zielgruppen wendet. Das ist einerseits zur internen Information der Mitglieder, da geht es um Termine, Feierlichkeiten, Aufrufe, kommt doch zum Training, aber das ist natürlich auch ein Teil Außendarstellung. Also wie wollen wir wirken auf Menschen in der Stadt, Menschen im Umkreis unserer Mitglieder, Menschen außerhalb des Vereins. Und da kann man sicher rauslesen, was es für Tendenzen gab, wie der Verein sich selbst wahrgenommen hat, wie er auch diskutiert wurde innerhalb vom Verein. Leider ist ja, wie ihr vielleicht wisst, das Archiv beim Bombenangriff auf Freiburg im November 1944 total ausgebrannt. Deswegen auch eine schwierige Quellenlage. Doch das muss man sicher beherzigen, wenn man das Buch beurteilt.
Du schaffst schon für mich die perfekte Überleitung, nämlich zu den Stärken und Schwächen des Buchs. Wir haben da im Vorfeld ein paar gesammelt und ihr könnt gerne euch etwas rauspicken. Wir sprechen drüber. Jan, möchtest du anfangen?
Ja, ich würde vielleicht gerade nochmal bei den zu den Quellen übergehen. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz großer Pluspunkt dieses Buchs. Allerdings wurden die Tageszeitungen, die auch als Quelle herangezogen wurden, nur zwischen 33 und 35 gesichtet. Also alles, was in den Tageszeitungen ab 35 geschrieben wurde, fand dann keinen Eingang mehr in diese Studie. Also super neue Quellen eröffnet, aber leider die Tageszeitung dann nur bis 35.
Genau, das wird hier auch im Buch erwähnt und auch eben mit dem Aufwand begründet, dass das halt mehr Rechercheaufwand gebraucht hätte, den man sicher auf sich hätte nehmen können, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Die Quellen sind relativ gut zugänglich, also die sind öffentlich einsehbar auf der Homepage der Uni-Bibliothek hier in Freiburg, da kann man das durchklicken und da hätte man sicher auch noch mehr rausfinden können. Wir haben hier auf der Seite, also auf der Liste der Schwächen, wenn ich darauf mal eingehen soll, dass zu lange in der Weimarer Republik verharrt wird. Also man muss sich das so vorstellen, nach der Einleitung kommt ein relativ langes Kapitel über die Zustände am Ende des Ersten Weltkriegs zwischen den beiden Weltkriegen, eben vor allem auf Basis von Publikationen in der SZ-Rundschau, in der Vereinszeitschrift, wo dann versucht wird, das auch so ein bisschen zu kontextualisieren, wie wird da über Fußball gesprochen, wie wird über den Sport im Allgemeinen gesprochen. Da geht es dann um ideologische Hintergründe zu der Zeit, wie Fußball als verbindendes Element, als oder auch zur Stärkung des Individuums, aber auch der Gemeinschaft, der Kameradschaftlichkeit. Das finde ich ist relativ gut gelungen. Ich finde es auch okay, dass das hier seinen Platz findet, weil das wäre für eine eigene Publikation wäre das zu wenig mit dieser Quellenlage. Man hätte es ein bisschen kürzer und prägnanter fassen können, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz finde ich, um darauf hinzuleiten, also das Verhalten dann zur NS-Zeit und da die Akteure ja auch dieselben geblieben sind nachweislich, das wird ja auch erwähnt, finde ich das schon in Ordnung, da ein bisschen drauf einzugehen, allerdings nicht in dieser Länge. Auf der anderen Seite eben, man hat ein Buch bestellt, dann will man bestimmt als bezahlender Kunde, der der SC ja hier schlussendlich ist, auch ein ordentliches Buch bekommen, dann verstehe ich die Auftragnehmerseite schon auch, dass man hier auf seine 240 Seitchen kommen will und halt dementsprechend auch länger darüber auslässt, wie es war vor der NS-Zeit.
Naja, wenn ich gerade noch was ergänzen darf, das Gesamtverhältnis, das stimmt einfach aus meiner Sicht nicht mehr, weil Weimar nimmt ein Drittel, also ja, über ein Drittel des Gesamtvolumens ein. Ja, und ich kaufe doch das Buch, um mich über die NS-Zeit zu informieren. Und in dem Weimarer Kapitel, das ist komplett redundant, ja. Man liest Seite um Seite und es steht immer dasselbe drin. Ich habe schon mit einigen gesprochen, die dann einfach in diesem Kapitel von Weimar hängen geblieben sind und nicht drüber rausgekommen sind, weil sie entweder drüber eingeschlafen sind oder es einfach wieder weggelegt haben. Von daher so meine Empfehlung an die Leser oder vielleicht liest ja jemand von den Zuhörern das Weimarer Kapitel am besten entweder direkt überspringen oder diagonal lesen.
Also das war eben auch mein Problem. Ich habe ja fast aufgegeben. Ich habe ja mir gedacht, so, das kann doch nicht wahr sein. Das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist ja so viel irgendwie. Und das sind ja über 80 Seiten, die die Weimarer Republik in einem Buch von ungefähr 240 Seiten einnimmt. Und das ist schon schwierig. Und als ich dann die letzte Seite gelesen habe und dann angefangen habe mit der NS-Zeit, habe ich mir gedacht, ich hätte mir 80 Seiten lesen gerade komplett sparen können. Und das ist schon auch, also das ist schon schwierig, vor allem.
Das ist echt schwierig, ja.
Also vor allem, weil man ja eigentlich möchte, dass die Menschen daraus lernen, dass man auch verstehen soll. Und das ist halt auch spannend. Der SC ist nicht der nette Arbeiterverein von nebenan gewesen, sondern die waren da halt mittendrin in der ganzen Geschichte. Und dieses Narrativ von wegen, wir sind ein Arbeiterverein, weil wir sind im Stühlinger irgendwie groß geworden und da waren ja die Arbeiter, das widerlegt sich ja dann komplett. Und das ist halt so schade, weil das Buch wirklich leider so schlecht anfängt und ich hätte da halt auch keine Lust. Es ist wie mit einem ganz anderen Buch, Krimi, Thriller, schlag mich tot, jede andere Genre. Und das ist, also das verstehe ich nicht. Es tut halt einfach nichts zur Sache. Ich kann verstehen, dass man, also eben wie Silvio gesagt hat, dass man so ein bisschen darauf eingegangen ist, über diesen sportlichen Geist, den man da versucht hat zu entwickeln, auch dieses Sport als körperliche Ertüchtigung, dass man eben vorbereitet ist für den Krieg, dass man vorbereitet ist für harte Zeiten. Ich kann es verstehen, wo es herkommt, aber ich gehe stark davon aus, dass wir alle irgendwann mal Geschichtsunterricht hatten. An dieser Stelle auch ist es hier ja fast wie kostenloser Geschichtsunterricht. Sollten sich der eine oder andere Wähler von bestimmten Parteien nochmal zu Herzen nehmen, hört euch die Folge gerne an. Das ist dann, also, aber das weiß man ja, wohin das geführt hat. Und das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig gewesen. Und ich habe sehr an mir gezweifelt. So, will ich das überhaupt machen?
Naja, und es gibt dann Bias. Der wird, glaube ich, aber auch nur am Rande erwähnt, weil die Autoren dieser Artikel, die herangezogen werden, das sind meistens Funktionäre, die eher aus dem bürgerlichen Lager kamen. Ja, also der Sportclub ist ja von der Union, das ist eher der Stühlinger Teil und im FV oder SV früher noch. Der eher für das bürgerliche Lager repräsentierte. Also man kann jetzt nicht von diesen Artikeln auf die politische Grundhaltung des Gesamtvereins schließen. Ja, es ist uns nichts anderes überliefert, ja klar, aber man muss sich schon klar sein, die Autoren waren in einer bestimmten vielleicht eher nationalkonservativen politischen Haltung zugehörig.
Laura, wenn du jetzt sagst, quasi gerade jetzt Geschichtsunterricht, ich finde, da liegt auch so ein bisschen eine Stärke drin, oder? Wenn man das Buch hernimmt und sich halt für den SC interessiert und sich bisher vielleicht nicht so sehr mit den Zwischenkriegsjahren beschäftigt hat, dann ist das schon auch gerade mit der Kontextualisierung insofern wertvoll, als dass man da mal begreifen kann, wie die Zustände waren, die dann dahin geführt haben, wo sie schlussendlich hingeführt haben. Und darüber hinaus eine weitere Stärke dieses Kapitels finde ich, dass auch noch ein bisschen Einblick in die Vereinsgeschichte gegeben wird, die ja beim SC so allgemein irgendwann in den 90ern anfängt. Wenn man vom SC von früher spricht, dann reicht es ja meistens nicht so weit zurück. Und dass da noch ein paar Schlaglichter gelegt werden auf die frühen Jahre. Ansonsten stimme ich euch zu. Man hätte das, wie gesagt, viel kürzer fassen können. Und es sind noch einige Wiederholungen drin.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir aber leider trotzdem halt, also das hattest du vor allem, Silvio, gesagt, viele handwerkliche Mängel hat. Man hat viele Rechtschreibfehler. Es wiederholen sich wirklich Sätze auch wortwörtlich, was ja da auch den Lesefluss wieder total behindert. Ich habe immer mal wieder mir gedacht, wie kann denn das sein? Da hat doch eigentlich jemand drüber geschaut. Das muss doch einem auffallen. Aber da ist ja wieder dieser Rattenschwanz, dieser zeitliche Druck. Man wollte das unbedingt auf Teufel komm raus veröffentlichen. Dass da dahinter dann kein ordentliches Lektorat sein kann, ist dann ja schon klar. Und das ist halt einfach total schade, weil es schraubt halt dann doch wieder die Qualität des Buches runter. Und man denkt sich halt, okay, hat es jetzt irgendwie, weiß ich, jemand geschrieben, der zum ersten Mal ein Buch schreibt oder ein renommiertes Büro wie halt eben das von dem Autor?
Ja, also auch Leute, die schon sehr viele Bücher geschrieben haben, sind auf ein Lektorat angewiesen, ein sorgfältiges, und da hast du völlig recht. Da geht es ein bisschen auseinander, so die Ernsthaftigkeit des Themas, auch wie man sich von SC-Seite darüber geäußert hat, dass es jetzt sehr wichtig ist, das zu tun, und wie es schlussendlich umgesetzt wurde, das passt leider nicht ganz zusammen. Also kannst du noch mal sagen, mit ein bisschen mehr Zeit und oder auch ein bisschen mehr Geld hätte man da sicher noch mehr rausholen können, nicht zuletzt ein handwerklich besseres Buch.
Ja, ich würde gerne nochmal die Methodik mehr herausgreifen, wobei ich da vielleicht eher als Mediziner ein bisschen naturwissenschaftlichen Blick drauf habe. Also Silvio, du darfst mich da gerne unterbrechen. Aber die Methodik ist so ein bisschen das Fundament, auf dem eine Studie steht. Und nur wenn die Methodik gut passt zu der Fragestellung, dann kann ich auch die Ergebnisse verwerten. Wenn ich eine Methodik habe, die nicht ganz passt, dann habe ich quasi ein bröckeliges Fundament. Ja, und dann kann ich die Ergebnisse der Studie gar nicht tatsächlich dann stehen die unterm Vorbehalt. Ja, und ich habe lang immer wieder gesucht, ja, wie haben die das denn eigentlich gemacht? Und da wird in der Einleitung, wird in einem Absatz das kurz erwähnt und dann gibt es zwei Anmerkungen im Anhang. Das ist quasi das Kleingedruckte vom Buch und das hat mich wirklich geärgert, dass so ein wichtiger Sachverhalt wie die Methodik kurz in der Einleitung angerissen wird und dann zweimal im Kleingedruckten steht. Ich finde, das kann man nicht machen. Da wird man einem wissenschaftlichen Anspruch einfach nicht gerecht. Und das schränkt leider die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse oder die Ergebnisse einfach ein. Das ist, zum Beispiel haben Sie in einer Anmerkung geschrieben, dass die Grundlage der Untersuchung die Entnazifizierungsakten im Staatsarchiv Freiburg waren. Und eingeschlossen wurden Spieler, die länger als 3 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt hatten, sowie Vorstandsmitglieder und Vorsitzende der Kommission, aber zusätzlich nochmal eingeschränkt, nur führendes Amt. Und die Autoren schreiben in dieser Anmerkung, dass die Daten nicht repräsentativ sind, aber dass sie gewisse Tendenzen ableiten. Wir haben eine Liste über diese Entnazifizierungsakten und eben die eingeschlossenen Personen erstellt, die dann schließlich 53 Personen erfasste. Diese Liste mit diesen 53 Personen ist aber nirgendwo publiziert. Das heißt, alle Personen, die jetzt in dem Buch erscheinen und besprochen werden, die sind zwar in dieser Liste drin, aber warum gerade die besprochen werden und andere nicht, das ist nicht transparent erklärt. Und irgendwo fand ich dann, dass etwas über 60% dieser 53 Personen wohl Parteimitglieder waren, also NSDAP-Mitglieder. Ja. In dem Zusammenhang können wir nachher vielleicht auch nochmal drauf eingehen, ist da Oskar Müller, der ja auf dem Titelbild ganz rechts abgebildet ist. Da wirft sich ja auch die Frage, also Oskar Müller war ja die absolute Legende damals im Verein. Das ist quasi sowas wie heutzutage Christian Günther und Nils Pettersen in einer Person. Also mit Sicherheit der Rekordtorjäger des Sportclubs, nur hat man damals noch nicht diese Statistiken geführt. Aber er hat bestimmt mehr Tore geschossen wie Grifo und Pettersen zusammen. Wir haben zum Oskar Müller in einem anderen Projekt recherchiert. Also mich würde das zumindest interessieren, wenn der auf dem Titelbild ist und wenn er damals so eine bedeutende Rolle im Verein gespielt hat, sowohl als Spieler wie auch später als Funktionär. Warum steht dann zu ihm in diesem Buch nichts? Rein gar nichts drin. Also ich will jetzt nicht zu hart mit den Autoren ins Gericht gehen, ja, aber das tut mir auch einfach ein Stück weit weh. Um das Ganze aufzulösen, ich habe dann beim Bundesarchiv angefragt, ob er Parteimitglied war. Nein, er war es nicht.
Man darf ja aber nicht vergessen, dass man ihn auf diesem Titelbild sogar mit dem Hitlergruß sieht. Und er macht ihn ja schon, also wenn ich das jetzt mal so interpretieren darf, schon in aller Deutlichkeit. Weil nebendran sind ja auch noch andere Männer. Der eine hat sogar seinen Arm unten. Und das habe ich nämlich mir auch gedacht. Also Oskar Müller wird da irgendwie am Ende des Buches kurz erwähnt, in einem schon fast flüchtigen Nebensatz. Und es wird gar nicht drauf eingegangen. Genauso wie du eben gesagt hast, es sind ja super viele Menschen auch dann doch in diesem Buch erwähnt worden. Man findet aber keine Biografie, es gibt keine chronologische Auflistung. Das ist für den Leser, für die Leserin auch dann unheimlich schwer zu verstehen, wer war jetzt eigentlich wer und wer hat eigentlich was getan. Und so, schlussendlich weiß man ja eigentlich nur, wer was Schlimmes getan hat, weil der Hans Baumgart, also der eben mit Beispiel Hans Baumgart, weil der am Anfang ja auch wirklich sehr stark erwähnt wird, eben weil er ja auch diesen Spitznamen hatte, der Vollstrecker. Und das ist halt total schade, dass man eben keine Biografie von Menschen mit Verbindung zum SC und zu dieser Ideologie hat, weil das wäre doch eben interessant, wenn man das hinten noch abgebildet hätte. Und Silvio hat dazu auf jeden Fall auch noch einen Punkt, um dann auch weiter irgendwie auf Menschen zu gehen, die zum Beispiel nicht Teil des NS-Regimes waren oder Teil dieser ganzen Geschichte, zum Beispiel Willy Knobloch, der ja aktiv einem oder sogar zwei SC-Spielern zur Flucht nach Südafrika, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, verholfen hat. Der wird mit einer halben Seite wird der erwähnt. Dieser Mann hat einen Bärendienst erwiesen. Er hat aktiv Menschen vor dem vermutlich tot gerettet. Ihm wird keine Aufmerksamkeit geschenkt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir in unseren eigenen Reihen jemanden haben, der sogar aus der Familie Knobloch stammt.
Also der Dr. Neissen hat sich immer wieder mal mit dem Markus Knobloch getroffen. Und er hat auf jeden Fall da Informationen bekommen. Welche Art die dann waren, das weiß ich nicht.
Tut mir leid. Ja.
Um nochmal über die Methodik zu sprechen, also klar, Geschichtswissenschaft bietet, wie alle anderen Wissenschaften, auch einen Methodikbaukasten, hat allerdings die Besonderheit, dass man oft am Anfang nicht weiß, was eigentlich der Untersuchungsgegenstand sein wird, weil die Quellenarbeit natürlich am Anfang steht und man oft vorher nicht weiß, was man findet, wenn man nach Quellen sucht. Und dann gibt es dann verschiedene Ansätze. Manchmal wird mit einem schon bekannten Quellenbestand wird er neu aufgerollt mit einer neuen oder einer bisher noch nicht angewandten Methodik. Und in vielen Fällen, so auch hier, ist man halt zunächst mal ins Archiv gegangen und hat Vereinszeitschriften gewälzt und dann erstmal geschaut, was können wir überhaupt sagen, also worauf können wir uns beziehen. Und man hat dann eine Mischung angewandt, die, glaube ich, für Sport- oder Vereinsgeschichte sehr typisch ist, aus Sozialgeschichte, biografische Daten und das Ganze dann eingebettet in den politischen, gesellschaftlichen Kontext der Zeit. Ich finde, das ist legitim. Weitere Ausführungen zur Methodik würde sich natürlich jetzt der Geschichtswissenschaft wünschen. Da muss man allerdings, glaube ich, auch mal nach der Zielgruppe fragen. Also wer soll dieses Buch kaufen und lesen. Nichtsdestotrotz hätten natürlich ein paar Seiten darüber, wie genau vorgegangen wurde, dem Buch nicht geschadet. Da könnte man ja auch einfach drüber blättern, wenn man sich nicht für interessiert. Ansonsten führen, wie gesagt, zunächst nicht überschaubaren und bekannten Quellenbestand, finde ich, der Aufarbeitung mit den Methoden, die angewandt wurden, zulässig.
Ja. Würde ich nochmal einen Punkt aufnehmen von dir, Laura. Du hast ja gesagt, das ist extrem schwierig mit diesen einzelnen Personen, deren Biografie teilweise über verschiedene Kapitel oder Abschnitte sich streckt. Ich fand das auch, ja, das hätte man relativ einfach durch ein Personen- oder auch ein Sachregister beheben können. Ja, wenn man zum Beispiel Winterer Stadion nachschlagen könnte oder sagen wir mal Parteigenosse, Parteimitglied oder sowas, ja, dann hätte man auf jeden Fall eine etwas bessere Übersicht gehabt. Ich hatte dann einmal gesucht, ich wusste, da ist ein Abschnitt zum Hermann Weber drin. Und dann habe ich angefangen zu suchen und zu suchen. Ja, das ist irgendwo versteckt in diesem Buch. Ich glaube auf Seite 86 oder sowas. Ja. Aber man verzweifelt schier, wenn man irgendetwas nachschauen möchte.
Mhm. Ja. Ja, also da kann ich zustimmen. Ich meine, ich habe jetzt für die Folge hier, glaube ich, 40 Post-its in dieses Buch geklebt, weil sonst Orientierung nicht möglich ist. Das stimmt schon. Also wenn man konkrete Auskunft sucht zu einem Sachverhalt oder zu einer Person, natürlich ohne Register relativ aufgeschmissen.
Ja, und wenn wir dann auch da das weiterspinnen zum Thema Personen, dann haben wir auch wieder das Problem, dass wir in dem Buch kaum Betrachtungen über jüdisches Leben im Verein finden. Also es wird auch immer mal wieder kurz erwähnt, dass es gerade mit diesem, wir waren ja zusammen bei der Führung im NS-Dokumentationszentrum und da ging es ja um diesen einen Herrn, der auch den Fasnachtverein in Freiburg geleitet hat und der eben Jude war und dann auch aus dem Verein und auch aus dieser Fasnachtsgeschichte ausgeschlossen wurde. Erinnere ich mich da richtig, Jan? Du bist der Experte.
Das war da, ich weiß nicht mehr, Vornamen weiß ich nicht mehr, Pollack war das?
Ja.
Der war in der badischen Narrenzunft oder auf jeden Fall der Vorgängereinrichtung von dieser Zunft, ein sehr führendes und auch sehr beliebtes Mitglied, glaube ich. Der hatte aber mit dem Sportclub nichts zu tun. Ich meine, der Willi Jäger ist dann, der hat diese Kombination gehabt zwischen Sportclub und badischer Narrenzunft. Der war aber erst Sportclub-Vorsitzender oder im Vorstand nach der Machtergreifung. Und da war der Pollack schon aus dieser badischen Narrenzunft ausgeschlossen. Also wie das genau gelaufen ist, kann ich jetzt auch nicht mehr rekonstruieren, aber der Pollack hatte nichts mit dem Sportclub zu tun.
Ah, okay, dann habe ich jetzt zwei Dinge miteinander verwischt, weil verwechselt, weil dieser Pollack findet aber auch in dem Buch eine kurze Erwähnung. Aber das ist nicht, kann auch sein, dass ich da irgendwie was durcheinander gebracht habe, aber
Naja, es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass manchmal dem Buch ein Stück weit die Stringenz fehlt, ja, dass man nicht wirklich folgen kann oder dass auch das ein oder andere durcheinander geht, ja.
Ja.
Würde ich sagen, es liegt jetzt nicht an dir, es liegt auch ein Stück weit an dem Stil des Buches.
Vielen Dank, da bin ich ja beruhigt, dass es nicht nur an mir liegt, sondern auch an dem Stil des Buches. Aber trotzdem stimmt ihr mir dazu, dass es schon wenig um jüdisches Leben im Verein geht, weil es kann ja eigentlich nicht sein, weil wir hatten ja dann doch in Freiburg eine relativ große Synagoge. Man kann sie ja auch in diesem Modell am Platz der alten Synagoge sehen. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir keine Jüdinnen, beziehungsweise eigentlich, also eher Juden nur im Verein hatten. Also ich frage mich, was ist da passiert? Gibt es da keine Quellen dazu?
Ich weiß vom Uwe Schellinger, dass der da schon einiges versucht hat zu recherchieren und er hat tatsächlich auch nicht so viel gefunden. Es gibt diesen Hans Strauß, der Jugendleiter war. Die hatten ein Geschäft in der Schusterstraße, glaube ich, die Familie. Und der wurde im Alemannen dann schwer diffamiert, war auch krank und ist an den Folgen dieser Krankheit dann relativ bald auch gestorben, 35, glaube ich. Das war ein Stück weit tragisch, weil die Hetzkampagne gegen die ganze Familie sich ausgewirkt hat und die ziemlich viel auch aus das Geschäft natürlich auch verloren haben. Es könnte sein, so als Hypothese, dass tatsächlich nicht so viele Juden im Verein waren, ja. Was aber schon ist, du hast ja diese vom Willi Knobloch diese Fluchtgeschichte, diese Fluchthelfergeschichte erwähnt. Da hat der Markus Knobloch dazu recherchiert und das wäre übrigens auch nochmal eine eigene Folge wert. Und da hat sich dann rausgestellt, dass also die Verlobte von dem Mitspieler, Freddy Burkhardt war das, der Name wird auch falsch geschrieben im Buch, das ist nicht Bungert, sondern Burkhardt, Die Frau war Jüdin, die Verlobte war Jüdin und deswegen hat die Mannschaft oder die kommunistischen Mitspieler ihm da zur Flucht verholfen. Also da ist schon so ein bisschen da hat er Markus mit einem gewissen Aufwand natürlich recherchiert, aber er hat relativ schnell sehr viel rausgefunden, was jetzt im Buch nicht keinen Eingang gefunden hat. Ja, also da stellt sich wieder die Frage, die Silvio am Anfang gestellt hat. Ja, ist es vielleicht auch eine Frage von der Zeit und von dem Geld, was man investiert, um dann auch eine ordentliche Recherche zu bekommen? Was jüdische Vereinsmitglieder betrifft, ist es, glaube ich, schon schwierig.
Ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut. Es sind 4 Seiten mit Kapitel Ausgrenzung und Verfolgung von jüdischen Mitgliedern im Buch.
Also, das ist nicht viel.
Ja,
da wäre mehr gegangen. Bin ich auch überzeugt. Vielleicht Erwähnung finden sollte auch noch Sigmund Günzburger, der kurze Zeit zweiter Vorsitzender war des SC und in dessen Zigarrengeschäft. Ich glaube, das ist heute, wo die Metzgerei Winterer ist, in der
Bertholdstraße.
Winterhalter. Genau. In der Bertholdstraße, da war die Geschäftsstelle des SC. Da konnte man Tickets kaufen und sich wegen Vereinsangelegenheiten melden. Und auch er ist dann nach Frankreich emigriert, glaube ich, und wurde dann auch deportiert. Auch er findet hier nur Kurzerwähnung, diesen 4 Seiten.
Zusammenfassend kann man also schon sagen, dass wir gerade schon mehr Schwächen als Stärken so aus diesem Buch herausgefühlt haben. Aber ist halt die Frage, ob die Ziele dieser Studie trotzdem erreicht wurden mit diesem Buch.
Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Ja. Der Sportclub damals war ein Breitensportverein. Ja, der hatte etliche Abteilungen, Handball, Leichtathletik, Ringtennis, auch eine Mandolinengruppe. Ja, und dieses Buch bezieht sich nur auf Fußball. Das wird im Buch auch nicht erwähnt. Ja, also der Sportclub war damals viel mehr als Fußball. Und in diesen anderen Abteilungen gab es sehr wohl Frauen. Ja, ich bin mir nicht sicher, also ich glaube nicht, dass irgendeine Frau in diesem Buch erwähnt wird.
Nein, das wäre mir aufgefallen.
Verein, auf jeden Fall. Also um nochmal zu den Zielen zu kommen, klar, da kann man drüber streiten, aber was also auch kein explizites Ziel ist, was ja natürlich auch niemand jemals formulieren würde, der so eine Studie anfertigt, ist hier allumfassend komplett die ganze Zeit aufzuarbeiten. Das ist nicht möglich, weil man, egal wie viel Aufwand man betreibt, man wird nicht alle Quellen finden, die relevant sind. Und je nachdem, wer da drauf schaut, der findet da andere Sachen raus, der würde ein anderes Buch schreiben auf derselben Quellen. Und vielleicht kann man es ja auch einfach als Aufschlag oder als Anstoß verstehen, da weiterzumachen, also Anknüpfungspunkt, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen und da noch auch sich da mitzunehmen. Es ist noch Arbeit zu tun, man kann da noch recherchieren, man kann forschen, man kann sicher auch noch einiges zuschreiben in ganz verschiedenen Formaten, ob das jetzt Qualifikationsarbeiten an der Uni sind oder Aufsätze in sporthistorischen Zeitschriften. Die haben uns noch ein bisschen was zu tun gelassen, weil es mich natürlich nicht zuletzt als Mitglied des Vereins Geschichte Arbeitskreises nicht umstimmt, nur ärgert, muss ich sagen.
Jan, hast du noch was hinzuzufügen?
Nee, das okay. Passt.
Ich habe vorher kurz das Thema Hans Baumgart angeschnitten. Hans Baumgart mit seinem Spitznamen Der Vollstrecker wurde auch hinterher verurteilt. Er wurde nämlich schuldig gesprochen, mindestens 2 Personen ermordet zu haben. Er war Aufseher in einem Konzentrationslager. Und in dem Buch wird auch detailliert beschrieben, dass Hans Baumgart irgendwann mal aus der Gefangenschaft entlassen wurde. Und er wurde sehr, sehr freundlich vom Verein wieder aufgenommen. Es gab eine Riesen-Annonce in der Rundschau, dass man froh ist, dass der Hans Baumgart wieder zurück in den eigenen Reihen ist. Und man wünscht ihm dann auch noch alles Gute zum Geburtstag und so. Also das wurde jedes Jahr dann auch noch gemacht. Das ist ja dann schon spannend in den Zusammenhang. Eigentlich beweist es ja, dass man nichts oder wenig aus der NS-Zeit gelernt hat. Man hat ja auch im Verein danach nicht drüber gesprochen. Deshalb meine Frage an euch, wie kann man es denn heute besser machen? Jan, möchtest du starten?
Also zum Baumgart muss man, glaube ich, auch noch sagen, der ist in den 70er Jahren von unserem neuen Ehrenvorsitzenden Achim Stocker zum Ehrenmitglied ernannt worden. Ja, ich bin da zu wenig Historiker, als dass ich sagen könnte, die anderen Vereinsmitglieder wussten, was der an Dreck am Stecken hatte. Ja, vielleicht haben sie es vermutet, vielleicht wussten manche das, vielleicht wussten es einige auch nicht. Er war natürlich derjenige, der das in einem legendären Spiel gegen den Club aus Nürnberg, also ich glaube, die waren damals Rekordmeister, die spielten auf jeden Fall in ganz anderen Sphären. Im Winterer Stadion hat der Sportclub da 2-1 gewonnen, er hat das Siegtor geschossen. Also er war wohl ein überragender Fußballer. Aber er war dann bei der SS, er war Lagerkommandant, er war Kriegsverbrecher und er wurde dann später in den 70er Jahren, er wurde in 55 nach seiner Haftentlassung, er hat eine lebenslängliche Haftstrafe bekommen, wurde 55 aber entlassen und wurde dann, da gibt es so einen kleinen Artikel, ich weiß nicht, ob ich richtig zitiere, aber nach schweren Zeiten wieder in unserer Mitte. Ja. So liest sich das dann. Und eben in den 70er Jahren von Achim Stocker zum Ehrenmitglied ernannt. So sieht Aufarbeitung natürlich nicht aus. Na.
Aber das ist halt sehr typisch. Also ein weiteres Symptom davon, was im Buch Erwähnung findet, ist, dass in einer Vereinschronik oder in einer Beschreibung der Vereinsgeschichte von nach dem Krieg sind, glaube ich, die NS-Jahre, dem werden irgendwie 4 Zeilen gewidmet in einem 8-seitigen Artikel. Aber dieses Totschweigen, Weitermachen, das ist ja sehr, sehr typisch. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, dass man einfach die Leute wieder aufgenommen hat und wusste oder nicht wusste, aber auch vielleicht gar nicht so genau nachgefragt hat, was deren Rolle oder Einstellung war in dieser Zeit. Insofern halte ich das für eine relativ typische Geschichte, was es umso wichtiger macht, dass man heute da kritisch drauf schaut, natürlich auch auf diese Ehrenmitgliedschaft. Also da muss man auf jeden Fall auch im Verein drüber sprechen und darauf hinwirken, dass sowas auch öffentlichkeitswirksam aberkannt wird. Simpel Strecker will ich noch sagen, also das war nicht sein Spitzname zu der Zeit, das ist eine Formulierung eines der Autoren dieses Buches. Ich finde es geschmacklos. Kann mir so ein bisschen denken, dass wir damit im Eingang des Buchs die Leute so ein wenig abholen wollte, aber sowas, ich würde es nicht machen.
Naja.
Das ist so salopp. Das ist ja geschmacklos.
Ja, das hast du ja am Anfang schon gesagt mit der Zielgruppe. Ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt so dieses akademische Publikum, was da angesprochen wird, sondern es ist so eher der populär wissenschaftlich interessierte Leser oder der Fan. Im Anbetracht dieser Thematik solche Boulevard-Metaphern zu verwenden. Ich finde das sehr, sehr kritisch.
Ja, das stimme ich euch auf jeden Fall zu. Also was jetzt der Verein dringend machen muss, ist, wenn dieses Buch jetzt schon existiert und man das weiß und das gesichert ist, dass der Achim Stocker den Hans Baumgart da zum Ehrenmitglied ernannt hat, dann muss der SC da umgehend und ohne Konsequenz, also ohne irgendwie lange nachzudenken, Konsequenzen daraus ziehen und zu sagen, wir erkennen diese Mitgliedschaft wieder ab, diese Ehrenmitgliedschaft. Weil das kann nicht sein, dass wir so jemanden irgendwie noch mehr oder weniger eine Bühne bieten. Und es gibt ja auch noch andere Menschen, die eine Ehrenmitgliedschaft haben. Und ich finde das auch einfach geschmacklos gegenüber anderen, wie zum Beispiel eben auch. Also ich meine, der Markus Knobloch ist ja eben auch unser Ehrenratsvorsitzender. Ehemaliger Ehrenratsvorsitzender. Und ich finde, dass man stellt ihn ja praktisch mit Hans Baumgart in eine Reihe. Und das finde ich crazy, um das jetzt mal in Gen-Z-Sprache noch salopp irgendwie auszudrücken. Absolut crazy. Das geht gar nicht. Und ich hoffe also, dass der SC da jetzt dann mal tätig wird, weil wenn das wirklich auch medial eben wie, und das wird jetzt eben passieren, hochkommt, dann ist die Kacke aber richtig am Dampfen. Und dann kann der SC das, ich weiß nicht, ob man sich den Schuh anziehen will.
Ja, also da hast du vollkommen recht. Es sind ja einige Personen erwähnt, die tatsächlich Ehrenspielführer waren oder Ehrenmitglied. Der Jäger ist, glaube ich, auch Ehrenvorsitzender und damit quasi einer der Vorgänger von Achim Stocker. Ja, man muss natürlich, wenn man jetzt so eine Ehrenmitgliedschaft oder eine Ehrenspielführerwürde aberkennt, muss man natürlich auch noch ein bisschen in der Tiefe zu diesen Biografien recherchieren. Ja, und das ist ja natürlich nur ein kleiner Abriss, der jetzt hier in dem Buch veröffentlicht ist. Also ich würde mir da schon wünschen, dass zu solchen Personen noch einfach mehr Material gesichtet wird und das nochmal in Biografien zusammengefasst wird. Das ist so das eine. Ja, also erst nochmal vielleicht ein bisschen mehr Forschung dazu. Und auf der anderen Seite, ich stimme dir absolut zu, ja, diese Ehrenmitgliedschaft muss man aberkennen, Ehrenspielführerwürde von Hermann Weber, ja, der steht in einer Reihe mit dem Jogi Löw, ja, der hat da nichts zu suchen. Andererseits hat er natürlich im Ersten Weltkrieg den Sportclub über diese Kriegsjahre gerettet. Ohne den gäbe es möglicherweise den Sportclub nicht mehr. Ja, also da sind schon große Verdienste jetzt von Hermann Weber und gleichzeitig war er noch vor 33 Parteimitglied. Also was man auch noch berücksichtigen muss, ist, das Buch ist 2024 erschienen und es war im Oktober 24 haben wir alle eine sehr, sehr chaotische Mitgliederversammlung erlebt. Und da ging es ziemlich drunter und drüber. Und da musste der Verein so aus meiner Sicht erstmal gucken, dass er seine eigenen Strukturen ordnet. Und ich glaube, dass das jetzt ja auf einem guten Weg ist. Und der Ehrenrat wurde quasi aufgelöst und das Präsidentenamt abgeschafft. Das übernimmt jetzt der Vereinsrat beziehungsweise der Vorsitzende vom Vereinsrat. Und da bin ich sehr optimistisch, dass der Vereinsrat da großes Interesse dran hat, zu diesen Personen weiter geforscht wird. Und der Vereinsrat ist auch zuständig für die Vereinsgeschichte. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die tätig werden.
Wenn wir schon über den Verein sprechen, Jan, kannst du uns auch noch sagen, was der SC Freiburg bisher aus der Studie gemacht hat nach der Veröffentlichung?
Er hat nichts gemacht. Nichts.
Okay.
Dann will ich auch nochmal einhaken. Ich meine, der Wert oder der Effekt dieses Buches bemisst sich vor allem daran, was jetzt passiert. Also man hatte zwar jemanden losgeschickt, um zu schauen, was war. Da sind jetzt Erkenntnisse rausgekommen und damit ist es alles andere als getan. Also das ist nur der Anfang, man muss jetzt Konsequenzen ziehen. Genau, diese Ehrenmitgliedschaften, Ehrenpräsidentschaften, das ist mal das Erste. da gibt es sicher auch noch andere Dinge, wo man einhaken kann. Weil wirkliche Aufarbeitung ist nicht nur ein Buch zu schreiben, was man sich ins Regal stellt, sondern dann auch heute Diskussionen anzustoßen, Sichtweisen abzufragen und dann zu einer zeitgemäßen Lösung zu kommen. Wenn man das nicht im Heute aktiviert, was man jetzt herausgefunden hat, dann hätte man sich das Ganze auch sparen können. Und da ist, wie der Jan schon gesagt und davor auch begründet hat, durch vielleicht einige andere Dinge, die im Verein gerade passieren oder passiert sind, da war man nachlässig. Da ist jetzt noch nichts gegangen. Auch hier eine Einladung an alle Mitglieder. Kauft euch das Buch, lest es euch durch und wenn euch was aufstößt, dann meldet euch, werdet laut. Da lässt sich sicher was bewegen, auch mit guten Argumenten, die ja eben dieses Buch liefert oder die man unter Zuhilfenahme dieses Buches mit ein bisschen eigenen Recherchen dann auch noch finden kann.
Was wünschst du dir denn jetzt so vom SC Silvio? Also was soll jetzt dann passieren?
Was soll passieren? Das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht, wir haben es schon gesagt, ist eben das mit diesen bestimmten Personen, die im Verein noch diese Ehren tragen, über die aber heute auch niemand mehr spricht. Also ich meine, wenn ihr euch erinnert, nach der Generalversammlung wurde geschrieben, Achim Stocker sei der erste Ehrenvorsitzende des SCs. Das stimmt einfach nicht. Woran liegt es? Niemand schaut vor Achim Stocker zurück in die SC-Geschichte. Und gerade eben auf die frühere Geschichte aufmerksam zu machen, jetzt halt auch zu diesem schwierigen Kapitel oder vor allem zu diesem schwierigen Kapitel ist wichtig, in welchen Formaten oder mit welchen Inhalten muss ich zeigen. Ich für meinen Teil wäre schon mal zufrieden, wenn man anfängt darüber zu diskutieren, wer beim SC jetzt noch diese Auszeichnungen trägt und da entsprechend aktiv wird. Natürlich können wir das Buch auch noch ein bisschen mehr bewerben. Ich habe es eingangs gesagt, ich fände es gut, wenn möglichst viele Mitglieder, Fans, Interessierte sich das anschauen. Es ist, wie ich vorher gesehen habe, immer noch in der ersten Auflage. Das heißt, es ist noch nicht alles verkauft, was initial gedruckt wurde. Da geht sicher auch noch was. Und da könnte der SC auch entsprechend aktiv werden auf verschiedene Arten.
Ja, also man könnte auf jeden Fall das Material, was man jetzt mit in diesem Buch gesammelt hat, aufarbeiten, umarbeiten, möglicherweise in Form einer Ausstellung präsentieren. Eine Ausstellung, die vielleicht im Stadion, im Umlauf oder in den Räumlichkeiten gezeigt werden könnte. Man könnte so eine Ausstellung möglicherweise auch an Schulen präsentieren und vielleicht auch in den Geschichtsunterricht mit einbinden. Das erfordert sicherlich extrem viel Arbeit, ja, und auch Know-how. Und da wären wir dann, glaube ich, auch so bei dem nächsten Thema. Die Erfahrung, Know-how, Manpower, das kostet einfach alles Geld. Und da fände ich es wünschenswert, wenn in diese Abteilung Archiv und Geschichtsvermittlung, die quasi jetzt nur vom Uwe Schellinger und das nicht mal in Vollzeit, also auch eigentlich nicht mal in Teilzeit, sondern auf Minijob-Basis geleitet wird, wenn man aus diesem Minijob eine Art Abteilung macht, die fürs Archiv, für die Geschichtsvermittlung und für ein Museum zuständig wäre. Und da wäre meine Forderung, dass erstmal Personal dafür zur Verfügung gestellt wird.
Ja, und vielleicht nicht nur eine Ecke im Shop des SCs im Mooswaldstadion da irgendwie, das finde ich auch, also das ist halt einfach eine, das ist ja nicht mal eine Würdigung, das ist ja nix. Also ich weiß nicht, aber wir haben ja Vereine in Deutschland, wenn man gerade nach Frankfurt schaut, die haben ja ein eigenes, zumindest wie, also einen großen Raum, ein eigenes Gebäude. Also das ist schon, also ich frage mich halt, wie man dann wie man auch die Leute animieren soll, durch eben, dass der SC da halt auch nicht so viel macht oder auch nicht so viel Geld gibt, da sich überhaupt zu engagieren. Weil auch wenn ich jetzt auf euch beide schaue, ihr macht das unentgeltlich, ihr macht das ehrenamtlich, aber das zieht vielleicht andere Leute nicht so an, das motiviert andere Leute nicht. Und wir brauchen aber Leute, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen und eben auch solche Themen ansprechen, die nicht so toll sind für den Verein, wie Achim Stocker hat einen Nazi zu einem Ehrenmitglied ernannt. Und da muss man auch erstmal irgendwie gerade stehen und sagen, so ist es passiert und das ist jetzt halt total scheiße und wir müssen das halt ändern. Diese Kappe möchte sich auch nicht jeder aufziehen. Und Jan, wenn du halt sagst, eben auch, dass man das in Schulen etabliert oder da irgendwie in Schulen drüber spricht, da stellt sich mir halt die Frage, sind wir überhaupt gewappnet, dass solche Sachen, die schon mal in der Geschichte von Deutschland passiert sind, sich nicht wiederholt?
Meinst du das jetzt gesamtgesellschaftlich, politisch oder auf den Verein bezogen?
Also beides gerne. Ich bin...
Also jetzt auf die Gesellschaft bezogen, da ist die Tendenz ja relativ klar, wie die politische Mitte im Moment zusammenschrumpft. Ja, also da muss man schon große Sorgen haben. Umso wichtiger, glaube ich, ist es, wie Christian Streich das gefordert hat, klare Kante zu zeigen. Ja, und da finde ich, kommt dem Sportclub eine besondere Rolle zu, weil er eben als Bundesliga-Verein mit einer besonderen Strahlkraft und auch mit sehr vielen Sympathien in der ganzen Bundesrepublik da eine besondere Verantwortung trägt. Was jetzt den Verein betrifft, finde ich das extrem schwer zu beurteilen, weil in dem Buch steht ja, wie schnell diese Gleichschaltung vollzogen wurde und quasi auch ein Stück weit von innen, also aus dem Verein heraus, wurde kurz nach der Machtergreifung dann ein Nazi, ein Stadtrat von der NSDAP zum Vorsitzenden gewählt. Wir haben im Moment ja, glaube ich, 75.000 Mitglieder. Man kann sich natürlich auch fragen, wo stehen die denn politisch? Der Sportclub wird ja, glaube ich, eher links verortet. Aber wenn man jetzt mal die Wahlergebnisse der letzten Bundestagswahl für Baden-Württemberg heranzieht, da war die rechte Partei bei knapp 20%. Das hieße auf die Mitgliederzahl umgelegt. Ja, das ist jetzt natürlich nicht ganz zulässig, aber das ist jetzt einfach mal so ein Gedankenspiel. Dann hätten wir etwa 10.000 bis 15.000 Mitglieder, die eher nationalistische Einstellungen haben. Die aktive Fanszene, glaube ich, die zeigt klare Kante, wie das Streich gefordert hat. Ich fand diese Anfeindung gegenüber Noah Atubolo so unterirdisch, ja. Und ich habe das wo ich stehe, eben auch um mich rum mitgekriegt, wie da einige dann angefangen haben, über ihn zu schimpfen. Und ich habe die dann probiert, mit denen zu diskutieren und habe denen erklärt, das ist das Konzept unseres Vereins, dass wir jungen Spielern die Chance geben, wenn wir etwas in ihnen sehen. Und die Spieler brauchen einfach Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Die müssen spielen. Und er hat jetzt, glaube ich, nicht mal größere Böcke geschossen wie Flecken oder Bürki. Ja, er hat vielleicht den einen oder anderen Unhaltbaren nicht gehalten, aber er hat jetzt nicht, also aus meiner Sicht, nicht übermäßig viele grobe Fehler gemacht. Und trotzdem hat er in den sozialen Medien und auf den Tribünen ganz schön einstecken müssen. Also das hat für mich schon so ein Geschmäckle, dass da auch rassistische Ressentiments dabei waren. Und das würde ich so ein bisschen, auf der Mitgliederversammlung saßen auch manchmal Leute um mich rum, wo ich gedacht habe, boah, aus welcher Ecke kommen die denn? Ja, das Wir sind eine große Mitgliedschaft, ja, und die ist politisch sicherlich heterogen. In der Öffentlichkeit sichtbar, jetzt auch zum Beispiel durch diese Super Kurios, ja, auch nie wieder, kein Vergessen. Das sind, glaube ich, eher die eher linksgerichteten antifaschistischen Fans. Aber eine Garantie, dass das in unserem Verein nicht mehr passieren würde, möchte ich jetzt hier nicht abgeben.
Das wäre auch schon krass, wenn du das irgendwie, also wenn du diese Garantie abgeben könntest, weil ich sehe das auch mit so einer großen Problematik. Jeder Vierte wählt eine rechtsextreme Partei, eine gesichert rechtsextreme Partei. Das wird in Freiburg nicht so, also das ist jetzt nicht eins zu eins übertragbar auf Freiburg, aber ja, trotzdem, genau. Es ist trotzdem schwierig und auch ich bekomme das immer mehr in der Kurve mit. Ich stehe auch auf der Süd, dass halt Leute um einen herum Dinge sagen, das N-Wort einfach droppen, ohne überhaupt nachzudenken, was da gerade passiert. Dinge rufen und man sieht ja auch immer wieder Videos in den sozialen Medien von Spielern, die rassistisch beleidigt werden und das ist halt, das findet wieder Einzug, das findet wieder eine Normalisierung, aber um jetzt auch da irgendwie nochmal meinen Senf dazu zu geben, ich finde, wir machen es aber uns als Deutschland auch gerade ein bisschen zu leicht, wir lassen Faschisten im Fernsehen sprechen, ungefiltert, die irgendwelche Sachen in die Welt rausbrüllen können, ohne dass da ein Faktencheck dahinter steckt. Die können irgendwas behaupten. Das wird vielleicht hinterher irgendwie korrigiert. Wer schaut sich das an? Es wurde dann schon gesagt. Wir haben das auch, also wenn wir jetzt gerade auf TikTok oder so gehen, wir haben super viele echte Accounts, die eine enorme Reichweite haben, die eine enorme Reichweite auch gerade an junge Wählerinnen und Wähler haben, die halt immer mehr auch rechtsextreme Parteien wählen. Wir haben Zeitungen, die das machen, die Springerpresse ist seit Jahren ganz vorne mit dabei, wenn es um Rassismus, Diskriminierung, Sexismus und wie es nicht alles heißt irgendwie geht. Und das sind so Sachen, die kann und will ich nicht akzeptieren und deswegen bin ich so froh, dass wir uns auch in dieser Konstellation gefunden haben, um zu sprechen, weil das ein Thema für uns ist, wenn ich jetzt mal auch für euch sprechen darf, das uns beschäftigt, weil wir wissen, es darf nie, nie, nie wieder passieren. Aber es fängt so an, es hat damals auch so angefangen und das ist gerade für mich auch, ich habe auch einen Migrationshintergrund, das sind erschreckende Zeiten und ich habe Angst und auch meine Freundinnen und Freunde, die einen Migrationshintergrund haben, haben Angst und das ist so scheiße und wirklich, Leute, weil denn die Landtagswahl steht vor der Tür, überlegt euch, wo ihr euer Kreuz macht und für was ihr euer Kreuz macht. Wenn ihr euer Kreuz bei der AfD macht und ich sage das jetzt so, dann habt ihr Blut an den Händen, dann wählt ihr eine gesichert rechtsextreme Partei und dann seid ihr auch rechtsextrem. Und das wollen super viele Leute nicht wahrhaben, aber es ist einfach so. Deswegen hier der Early-Wahlaufruf, obwohl die Wahl 1. März ist, geht zur Wahl und bitte wählt nicht euer eigenes Verderben. So. Genug über die politische Situation. Ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Es tut mir leid. Das Thema geht wie immer sehr nahe. Wir haben aber schon über die Fanszene gesprochen und auch über die tollen Choreos, die immer gemacht werden. Silvio, du bist ja bei Synthesia, deswegen die letzte Frage an dich. Wie kann jeder Einzelne denn mit problematischen Verhalten in der Kurve umgehen?
Also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe die Frage hier auch stehen. Kommt es ein bisschen drauf an, wer man ist, glaube ich. Also ich bin ein Mann, ich wiege 100 Kilo. Ich würde wahrscheinlich was anderes tun als jemand anders. Was man aber auf jeden Fall machen kann und sollte, ist entweder direkt ansprechen, wenn es nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, zum Ordnungspersonal gehen. Da wird sich gekümmert, das habe ich auch schon erlebt. Zeigt Wirkungen, um Leuten, die sich so äußern, einfach auch klar zu machen selbst oder klar machen zu lassen, dass das beim SC nichts verloren hat, also eigentlich nirgends, aber vor allem nicht bei uns im Stadion oder in den Stadien aktiv werden. Das kostet ein bisschen Überwindung, klar, es ist einfacher, das zu überhören. Aber in dem Moment eben entweder seine Stimme zu erheben oder sich Hilfe zu holen, auf jeden Fall den richtigen Weg. Ansonsten Demokratie leben, sei es jetzt im Verein als Ganzem, kommt an die Mitgliederversammlung, beteiligt euch, seid interessiert, oder wenn ihr in einem Fanclub seid oder in einer Ultragruppe, da sprecht mit den jungen Leuten, unterhaltet euch mit denen drüber, wie die die Welt sehen, gebt denen eine Stimme, wenn es um Entscheidungen geht, um einfach Leuten auch zu zeigen, dass man Dinge bewegen kann, auch aus sich selbst heraus, ohne da Parteien wählen zu müssen, die einfach sich nur dadurch hervortun, dass sie alles schlecht finden, was gerade so ist. Ich glaube, da hat man an der Graswurzel schon einige Möglichkeiten, gerade im Umgang mit jungen Leuten, Dinge zu verändern oder stabilisieren. So sehe ich das.
Vielen Dank auf jeden Fall. Gibt es noch etwas, was ihr zum Schluss loswerden wollt?
Also ich finde den Impuls, den Silvio vorhin gegeben hat, extrem wichtig, und ich möchte es auch einfach nochmal betonen. Also ja klar, gut und wichtig, dass die Studie jetzt vorliegt. Aber die Aufarbeitung, die hört nicht mit einer Studie auf, sondern sie fängt damit an.
Das sind super schöne letzte Worte. Vielen Dank an euch beide. Es hat für den Kontext super Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank auch hier an die Hörerinnen und Hörer. Wir bitten gerade in diesem Thema um Feedback. Macht euch stark, macht euch laut. Vor allem kauft dieses Buch, auch wenn 25 Euro ein bisschen wehtun können. Es ist wichtig, engagiert euch, und wir hören uns bald. Vielen Dank.